schnell.
Geht schnell.
Und du hast jemanden mitgebracht?
Genau, meine liebe Anna, die... Wo da hinten? Ah, da hinten steht sie, genau.
Genau, an dieser Stelle müssen wir sagen, das ist heute ein Live-Podcast, ganz etwas Besonderes. Und die Anna ist hinten. Herzlich willkommen, Anna. Und gleich einmal einen großen Applaus für Anna und Desiree. Also man hört, wir sind nicht alleine. Und das ist ein Live-Podcast, den man dann öffentlich nachhören kann.
Genau. Und deswegen sollen wir nochmal einen großen Jubeltrommel machen,
ja,
damit man es wirklich so richtig hört. Auf geht's, volle Frauenpower.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Aber dann starten wir doch rein. Desiree, wir möchten dich ein bisschen besser kennenlernen und wir wollen natürlich wissen, weil das wichtig ist für die Stärkung von Frauen zu sehen, was einzelne Frauen so machen und wie sie zu ihrem Erfolg kommen. Wir haben vorhin gehört in der Einleitung, du hast genauso wie ich Wirtschaftspädagogik studiert. Wir haben da was gemeinsam. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Weg. Kannst als Baby anfangen, kannst beim Gymnasium anfangen, wherever.
Also wenn wir jetzt den Beruf ansprechen, ich habe eigentlich immer den Berufswunsch Lehrerin gehabt. Also in der Volksschule wollte ich Volksschullehrerin werden, dann halt irgendwas im Gymnasium. Dann bin ich in die Handelsakademie gegangen, da war für mich klar, dass ich Wirtschaftspädagogik studieren will und dann eben die wirtschaftlichen Fächer unterrichten will. Und das war eigentlich total klar, das gibt nur das eine. Und dann habe ich meine Kinder bekommen, also zuerst meinen Sohn 2013. Sind wir auch genau umgezogen zu dem Zeitpunkt. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen schwierig. Also man denkt immer als Lehrer, man hat ja so viel frei und das ist super mit Kindern. Aber man ist halt schon ein bisschen eingefahren in seinen Entscheidungen. Also es sind halt Ferien, wenn Ferien sind. Und es ist halt nach Stundenplan unterrichten. Man kann sich da jetzt schwer irgendwie spontan irgendwie frei nehmen für die Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mich selbstständig, da habe ich mehr Zeit.
Ganz easy, mehr Zeit.
Ja, das war ein bisschen ein Druckschluss, aber anders Zeit. Also man kann sich es halt leichter einteilen, sagen wir so. Natürlich arbeiten tue ich wahrscheinlich jetzt mehr, aber ich kann es mir zumindest einteilen. Und dann kam irgendwie so die Idee, was kann ich machen? Naja, Influencer war ja nicht per se mein Traumjob, sondern eben die Ordnung. Und das war eben dieser Umzug mit Baby. Alle, die Kinder haben, kennen es wahrscheinlich plötzlich ein neuer Mensch im Leben und nicht nur paar Sachen mehr, sondern halt wirklich viel mehr Sachen. Und obwohl wir die Wohnung war doppelt so groß wie die, wo wir zu zweit gewohnt haben, aber trotzdem hatten wir gefühlt viel weniger Platz, weil so viel Zeug da war. Und dann konnte ich auch durch die Schwangerschaft beim Einzug nicht so viel selbst machen, nicht einräumen. Und ich war halt dann mit dem Baby und habe halt immer auf dieses Chaos geschaut. Ja, also es war wirklich so ein Regal wie hier. Wir haben so ein offenes Regal. Da haben halt alle die Bücher und irgendwie alles reingestellt. Und ich bin halt im Stillsessel gesessen mit meinem Kind und so.
Oh, hast du das angeschaut?
Was mache ich da jetzt? Ja, das muss ich irgendwie schöner machen. Und da damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, Instagram war, glaube ich, gar nicht so, also ich kannte es nicht 2013, aber Pinterest war halt schon so. Man hat halt dann, ich habe dann eher so Deko, Interieur gesucht, wie kann ich jetzt dieses eine Bücherregal schöner machen? Und da bin ich immer mehr auf so Ordnungsthemen gekommen, auch dann eben diese Schublade, die jeder kennt, ja, die Grammurilade oder wie man sie auch nennt, ja, wie man die ordnen kann. Und dann ist das in eins ins andere gekommen und das habe ich dann, wo ich dann wieder Hände frei hatte, wie ja nicht mehr ein ganz kleines Baby war, habe ich das halt dann Step by Step bei uns umgesetzt und dann sind alle anderen aufmerksam worden drauf, weil sie gesagt, wie gibt's das, du hast ein Kind, da schaut's ordentlich aus als früher. Und dann habe ich halt davon erzählt, dass ich das halt mache und habe das dann bei meinen Freundinnen und bei meiner Familie natürlich auch umsetzen müssen, dürfen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, vielleicht ist das ja sogar ein Beruf. Aber ich wusste nicht mal, wie kann ich danach googeln. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, naja, dann mache ich eine Ausbildung. Und er so, Ausbildung, wozu?
Zum Aufräumen.
Also, was geben wir jetzt in Google ein, wenn man wirklich so... Was machen wir jetzt? Dann haben wir das irgendwie gegoogelt. Google ist ja gescheit. Die finden ja auch was, wenn man nicht das korrekte Wort eingibt. Und dann habe ich eine Ausbildung gefunden, die aber jetzt irgendwie so wischiwaschi gewirkt hat. Und mein Mann hat dann gesagt, bitte, wenn, dann machst du dann einmal, bildest du dann mal wen aus. Du brauchst das doch nicht, du kannst das ja eh selbst. Ja, und dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht damit.
Mhm. Und hast angefangen 2019. aufzuräumen bei anderen Menschen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, wenn nicht, müssen wir einen Cut machen.
Ja, bitte.
Aber wie ich mal bei dir in Wien war, hast du gesagt, eigentlich ist ja das mein Hobby, ich habe schon gern bei meiner Tante gestiehlt.
Das stimmt, also immer. Also ich denke mir das heute doch manchmal, wenn ich bei Kunden bin und die machen dann die Schublade auf, denke ich mir, das ist ja voll toll, dass ich da reinschauen darf, ja, dass ich jetzt bezahlt werde für das, dass ich da reinschauen darf. Weil ich habe wirklich immer, auch als Kind, ich auch bei Freundinnen immer gern überall reingeschaut und auch damals schon organisiert oder Zimmer umgestellt.
Also das löst wirklich Glücksgefühle aus bei dir, wenn du so...
Ja, absolut. Okay. Und je unordentlicher, umso schöner.
Okay, da darfst du gerne bei mir mal stieren kommen.
Ja, ich glaube, bei ganz vielen, bei mir auch. Wo ist eigentlich so deine Messizone, Caro, wenn ich da jetzt einmal quer reinfragen darf? Okay.
Ich habe keine Messizonen.
Hast du
nicht? Nein, bei mir ist alles immer tief.
Nicht mehr, gell?
Nein, ich hab noch Messizonen. Ich habe, nachdem die Desi bei mir war, meine Speisekammer ein bisschen aufgeräumt. Es ist wirklich sehr gut schön, gelungen, ja, mit so Drehrundellen und so zum Rausziehen und so. Richtig cool. Aber ich sag's euch, mein Friedhof ist in der Garage. Da passt kein Auto rein. Und mein Mann, der kriegt jedes Mal wieder die Krise. Wir wollen das Auto da reinfahren. Für was haben wir Garage, wenn es schneit, wenn es regnet, wenn wieder die Lindenblätter runterfallen. Und da geht einfach kein Auto rein. Weil ich schmeiße einfach alles rein. Alles, was keinen Platz hat. Oder wenn Besuch kommt, geht die Garagentür auf. Von innen natürlich. Und dann... alles rein.
Da ist da muss das ich ganze mal kommen.
Visible-Lager ist
ja, ich wollte kurz erzählen, nach dem Festival war ich kurz bei der Caro und dann hat sie kurz mal die Garage aufgemacht, da waren sämtliche Ballons drinnen, alles war da gebunkert. Also ich bin Zeuge, aber es ist nicht so schlimm. So schlimm, wie du tust.
Ja, erzähl mal von deinem Lager.
Ja, wir haben nämlich wirklich festgestellt, dass wir beide eine No-Go-Zone zu Hause haben. Bei mir ist auch die Garage. Also ich habe keinen Keller, wir haben keinen Keller und da wird auch wirklich alles gebunkert da drinnen und es ist wirklich... Also ich schäme mich immer wirklich, wenn mein Mann die Garage offen lässt und wir kriegen Besuch. Ja, das ist das Schlimmste. Und da bin ich dann wirklich ganz weiß und denke mir, oh Gott, sie haben es gesehen, Mann. Oh Gott. Also das ist echt ein Bereich, na, also nicht herzeigbar.
Das ist wohl witzig, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, wie wir heute Morgen weggefahren sind und ich habe das, weil es ja geregnet hat, das Equipment über die Garage ins Auto, das vor der Garage natürlich steht, eingepackt. Und dann hat meine kleine Tochter mich angerufen, Mama, warum hast du die Garage offen lassen? Eben genau deswegen, kann jeder schauen? Geht gar nicht.
Was machst du mit solchen Problemfällen wie uns beiden?
Ja, also die Garage ist natürlich Keller, Garage, das ist ja halt wirklich die Königsdisziplin. Wir sagen auch eigentlich immer, mit dem darf man auf keinen Fall anfangen. Also wenn man, vor allem, wenn man es alleine macht, weil da verzweifelt man. Das ist wahrscheinlich eine Tagesaufgabe, selbst mit Profi wahrscheinlich. Wir haben erst nächste Woche haben wir dann eine Garage, da fahren wir auch gemeinsam hin, ja. Also, weil da braucht es halt auch viel Women Power quasi, also da muss man ja viel schleppen meistens auch. Und ja, also das ist wirklich die Königsdisziplin und wenn es in der Wohnung, im Haus noch andere Stellen gibt, dann sagen wir immer, fangen wir bitte da an. Je kleiner, umso besser, damit man diese Erfolge auch merkt. Eben diese Krimskrams-Schublade, die ist vielleicht sogar in 5 Minuten, 10 Minuten aufgeräumt und dann kann man sich mal so auf die Schulter klopfen und dann geht's weiter und dann kommt mal der Kasten und am Schluss dann die Garage.
Jetzt interessiert es mich, aber sind die Leute dabei, wenn ihr ausmistet? Dürfen die mitreden? Weil ich würde ja sagen, na, das kannst du nicht
weg. Nein, wir hauen alles weg.
Ja, das heben wir noch ein bisschen auf. Also ich würde glaube sagen, dass du umschlichtest und nicht wegschmeißt.
Also das Aussortieren ist leider immer der erste Schritt. Das tut halt weh, das ist so wie ein Pflaster, was man runterreißen muss und dann wird es besser. Wir haben einfach alle zu viel. Also die Leute, wo wir hinkommen, die haben definitiv immer alle zu viel, zu wenig Platz, zu viel Zeug. Und da ist eben leider das Aussortieren der erste Schritt. Und da müssen natürlich dann die Kundinnen dabei sein, weil wir können natürlich nicht entscheiden, was wird weggeschmissen und was nicht. In der Küche zum Beispiel geht es da ein bisschen leichter. Das können wir auch alleine, das tun wir dann vorsortieren, weil es ist ja ganz lustig, dass wirklich viele dann 3 Knoblauchpressen haben oder 4 Nudelwalker. Also
oder das, Pesto von 2015.
Das sowieso, ja, genau. Und das sortieren wir dann quasi aus, legen es auf die Seite und dann wird natürlich die Kundin noch gefragt, ob es wirklich weg darf. Aber da können wir schon leichter entscheiden als bei Kleidungsstücken oder in der Garage natürlich.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, aber vorher wollen wir eigentlich nur wissen, wir bitten ja unsere Podcast-Gäste und Gästinnen, wenn man das so sagen, immer im Vorfeld, dass sie uns ein Sichtbarkeitssymbol mitbringen. Was hast uns du heute mitgebracht?
Ich habe ganz lang über diese Frage nachgedacht und es waren zwei Sachen in der Idee. Aber tatsächlich ist es dann relativ unaufregend mein Handy geworden, weil es ist halt wirklich, ich bin halt auf Instagram quasi groß sichtbar geworden und das ist auch mein Arbeitsgerät jeden Tag. Das heißt, ich spreche auch wirklich fast täglich in meinen Stories. Oder in den Reels teile ich meine Tipps und das ist mein Weg in die Sichtbarkeit.
Ja, bei 122.000 Follower genau. Ist das, glaube ich, ganz, ganz klar, dass du da das Handy mitbringst.
Und speziell halt eben Instagram, die App. Ja. Also mein Krass. Handy.
Du hast erzählt, du bist dann auf TikTok gegangen, oder?
Ich bin auch auf TikTok gegangen, aber da, ich glaube, da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen zu alt. Es war witzig, ich bin da reingegangen, habe drei Videos hochgeladen, die ich eben auf Instagram schon gehabt habe. Dann ging das eine gleich total viral, das übrigens die Anna hergestellt hat unter ihrer Spüle, das ganz berühmte unter der Spüle Reel. Das hat dann, ich weiß nicht wie viele, ich musste es leider löschen wegen diesen Musiklizenzen. Dann habe ich es dann im Nachhinein, es hatte, ich weiß nicht, 3 Millionen Views oder so. Und dann hatte ich bin dann irgendwie 2 Wochen später wieder eingestiegen, hatte plötzlich 12.000 Follower auf TikTok. War so, das ist aber einfach hier auf TikTok, super. Das ist meine Plattform. Dann habe ich aber auch die Kommentare durchgelesen, also da geht es schon ganz anders zu als auf Instagram vom Ton. Da haben wir auch schon gedacht, das ist nicht so meins. Und seither lade ich eigentlich immer wieder die Videos, recycle ich quasi meine Instagram-Videos und lade sie halt auch auf TikTok hoch. Aber es funktioniert nicht so gut. Ich glaube, man müsste da ganz anders schneiden und ganz andere Inhalte machen für TikTok, weil das doch ein bisschen ein jüngeres Publikum noch ist.
Mhm. Okay. Kathi?
Ich glaube, jetzt ist Zeit für unseren Sichtbarkeits-Quickie. Kennst du den?
Ja, ich habe ein paar Podcasts von euch angehört.
Ah, super, sehr ja, super. Gut.
Startest du?
Ich starte gerne. Was war dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Also das war definitiv gleich am Anfang. Ich habe ja im Februar angefangen, offiziell dann erst im April, weil wir alles dann eingetragen waren und so. Und dann kam tatsächlich schon im Juli die Anfrage von ProSieben Galileo, ob sie nicht einen Beitrag mit mir machen können. Und da habe ich dann echt so, ich habe dann angerufen dort, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Fake-E-Mail, ja, weil ich war ja auf Instagram Mini, warum kommen die auf mich und so? Habe auch tatsächlich bis dahin keinen einzigen Kunden noch gehabt, ja.
Hast du aber so getan, als ob du ganz viele schon hättest?
Ja, natürlich. Und im Herbst haben die dann bei mir gedreht, wirklich vierköpfiges Team, ganzen Tag lang gedreht und wir haben dann echt einen 8-Minuten-Beitrag bekommen, Galileo, und dann ist es halt total, also ich habe dann meine Follower verdoppelt, also von oder sogar noch verdreifacht, von 2.000 auf ungefähr 6.000 Follower. Und dann ging es los eigentlich. Also das war so richtig der...
Jetzt ist aber spannend, wie findet dich Galileo? Oder wie würde uns Galileo finden? Was müssen wir tun?
Ja, das ist total lustig, weil es gab dann damals so ein Ordnungsfestival, hat das eine genannt. Die hat halt ein paar Speakerinnen gesucht und online einfach nur. Und ich habe da halt gleich ja gesagt, weil man muss ja halt quasi alles machen, um irgendwie sichtbar zu werden. Und dann hat sie mir irgendwie nach und nach gesagt, naja, die hat jetzt weil zuerst hat sie mich irgendwie so geködert. Ja, das spricht sogar die und das spricht sogar die und voll toll und wenn du da mitmachst. Und dann hat sie gesagt, und die hat jetzt abgesagt und die hat jetzt abgesagt. Und im Endeffekt waren dann nur mehr sie und ich.
Das Festival.
Und ich glaube 5 Zuseher, wovon, glaube ich, 3 meine Familie war. Und ich dachte mir so, wieso habe ich dazu gesagt, total aufgeregt, das war auch live und wurde dann natürlich auch aufgezeichnet und so. Und ich habe mir gedacht, wie blöd bist du, dass du da zusagst. Und im Endeffekt hat mir dann die Redakteurin erzählt, dass sie, also sie wollten, es gibt ja auch nicht so viele Ordnungscoaches, die irgendwie, also damals gab es überhaupt noch weniger. Und sie hat halt quasi ihrer Chefin 3 Vorschläge gemacht. Und sie wollte aber unbedingt mich haben, weil sie irgendwie Wien so liebt. Und das sind ja Deutsche und die wollten unbedingt nach Wien. Und die Chefin hat aber gesagt, na, also die haben wir ja noch nie reden gehört. Vielleicht kann ich das gar nicht. Ich kann jetzt nicht das Riesenteam dahin schicken. Und die kann dann nicht sprechen, weil ich habe bis dahin keine gesprochenen Stories gemacht.
Okay, geil.
Und dann hat die sich da eben, war die dann die 4. Teilnehmerin. Und die hat dann dazugehört und hat dann zur Chefin gesagt, schau, die kann sprechen. Und dann hat sie gesagt, ja, passt, dann kannst du fahren. Also es war wirklich Glück und das ist auch das, was ich jedem mitgeben kann. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss das machen, weil man weiß nie, wer ist da, wer hört dazu, wie tut sich das weiter. Also so sehr man sich manchmal denkt, das ist so klein so, oder so stressig oder eben, so wie in dem Fall, habe ich mir wirklich gedacht, ich meine, jetzt spreche ich da von meiner Mutter und von meinem Vater und total stressig für nichts.
Und Galileo.
Und genau. Und Galileo. Und dann war halt das, also wenn das nicht gewesen wäre, man weiß halt nicht, wie es dann sonst gewesen wäre.
Wenn man das zeitlich jetzt ein bisschen einordnet, vor wie vielen Jahren war das?
Oder? Vor 5 Jahren. Also wirklich 2019 habe ich eben im April gestartet und okay. Ich glaube, im September waren die zum Drehen da und dann im Oktober, November haben sie schon ausgestrahlt.
Also das war quasi vor Corona. Hast du ja. Dann in Corona, zur Corona-Zeit den richtigen Boom erlebt, weil da waren wir ja alle zu Hause, haben wir dann gesehen, genau. Wo das die eine oder andere No-Go-Zone ist. Und wie war das für dich? Hat dir das einen richtigen Boost dann verschafft?
Ja, es war witzig, weil ich habe eben, wie gesagt, bis zu Galileo keinen einzigen Kunden gehabt. Dann habe ich, glaube ich, im 2019er Jahr eine Kundin noch gehabt, die aber eben, also unabhängig von Galileo. Und dann hat es wirklich gut begonnen. Dann war ich gut gebucht für 2020 und habe gedacht, so, jetzt startet super. Und dann war das eben mit dem Lockdown und ich war am Boden zerstört. Ich habe mir gedacht, super, jetzt machen das alle, jetzt haben alle Zeit zu Hause, jetzt machen das alle selber, niemand wird mich jemals wieder brauchen. Und sie haben dann auch wirklich, natürlich haben wir die Termine abgesagt und sie haben auch gesagt, na, also wir melden uns dann, aber wir machen jetzt mal selber. Und das wird schon. Und dann war ich wirklich am Boden
die
zerstört.
Die Kunden haben dir dann abgesagt.
Ja, ja, dann okay. mussten wir sowieso wegen dem Lockdown.
Ich habe mir eigentlich gedacht,
aber
dass sie das verholfen.
Ich dachte mir, wir verschieben es einfach. Aber sie waren so, nein, wir werden das schon selber machen. Und dann war ich total verzweifelt. Und dann kam aber schon Ende April, kamen schon die ersten Anrufe.
Wir können das nicht.
Es ist Lockdown, es ist uns egal, komm jetzt. Weil halt dadurch, dass sie zu Hause waren, das noch schlimmer und dringlicher wurde natürlich das Problem. Weil wenn man dann nur zu Hause ist, sonst kann man das vielleicht ein bisschen ausblenden. Aber alle haben dann zu Hause gearbeitet, Homeschooling zu Hause gemacht.
Aber jetzt interessiert es mich, wer kann sich das leisten, dass jemand kommt zum Aufräumen?
Zum Glück sehr viele. Ja, also es ist halt wirklich auch, also es ist eine Investition, sagen wir immer, aber es ist halt mit den 3 Stunden, wir beginnen mit 3 Stunden, ist halt auch wirklich ein Grundstein gesetzt, der halt eine kleine Investition ist in die Zukunft. Das ist halt, also wir machen ganz viel, auch nur einen Raum, eben diese 3 Stunden, geben dann auch Anleitungen, wie kann es weitergehen, wie kann derjenige weitermachen. Und wir hören das ganz oft, dass wir so quasi die Initialzündung waren dafür, dass es dann sich auch ausbreitet, weil man hat dann schon die Tricks ein bisschen bei der Hand und kann dann vielleicht auch selber weitermachen. Das heißt, jeder, der da irgendwie ein bisschen ein Pain verspürt, kann ich nur empfehlen, zumindest diese 3 Stunden mal zu investieren. Und wir werden es auch merken, das hören wir auch immer wieder von unseren Kunden, dass ja wirklich, man spart sich ja im Nachhinein so viel Geld. Ja? Also nicht nur Zeit, weil man nichts mehr suchen muss, sondern eben, man kauft nichts mehr doppelt und dreifach unnötig. Ganz viele Kundinnen von uns rufen am Anfang an und sagen, ja, und ich möchte mir da einen neuen Kasten kaufen und da, oder ich habe schon überlegt, wir ziehen in eine größere Wohnung, aber kommen wir mal, wir haben noch nie diesen Kasten gekauft, ja. Das ist dann nicht mehr notwendig, ja. Das sind so Sachen, bevor man noch mehr kauft oder im schlimmsten Fall so Storage-Lösungen anmietet, die ja dann aufs Jahr gerechnet unfassbar teuer sind. Bitte dann einfach investieren.
Ja, und ganz ehrlich, wenn es mal in der Kiste ist, wir sind vor 5 Jahren umgezogen, es gibt immer noch Kisten in der Garage, die ich noch nicht aufgepackt habe.
In der dann
Garage,
wohlgemerkt. Dann weg damit.
Ja, die kann ja. Ich wegschmeißen.
Komm, ohne reinzuschauen unbedingt. Einfach weg.
Nein, das geht
doch.
Nicht. Ja, da könnte
wenn
das
5 Jahre
sein.
Nicht gebraucht
hast. Das geht nicht.
Ich schaue für dich rein.
Ja, danke, bitte. Unbedingt.
Ja, gehen wir zur zweiten Frage. Gibt es einen Moment oder hat es schon mehrere Momente vielleicht gegeben, in deinem Leben, wo du echt gerne unsichtbar gewesen wärst?
Ja, also das sind so oft die Anfragen, die kommen. Also man kriegt halt, gerade am Anfang war das sehr viel, dass ich sehr viel Anfragen bekommen habe von außen, sei es irgendwelche Business Opportunities oder eben irgendwelche Speaking-Geschichten. Und manchmal sind das ja auch dubiose Geschichten. Und dann muss man da immer nachrecherchieren, ist das jetzt was Gescheites? Ist das jetzt, also auch welche, wo du da manchmal das Gefühl hast, die wollen dich einfach ausnutzen. Also so, ja, und wir hätten da was.
Okay, zum ja. Beispiel, kannst du dir ein Beispiel nennen? Wie kann man da jetzt nicht
ich
so
habe mir jetzt was ganz Grausliches vorgestellt. Okay.
Okay. So schlimm ist es nicht. Na, einfach, dass sie halt, gerade auch mit so Kooperationsgeschichten, so, ja, ich weiß nicht, ich tue mir dann so schwer, wenn sie dann sagen, ja, wir schicken dir das Produkt und du hast dann das Gefühl, du musst jetzt da irgendwie mit denen weiterarbeiten und nur weil sie dir das Produkt geschickt haben. Mhm. Und du willst auch nicht alle Produkte testen und ich habe dann auch, und dieses Absagen war dann immer so schwer, weil dem vor den, weil das ist ja auch sein Traum, dieses Business. Ja, dann, wenn sie dann schon schreiben, und das ist mein Lebenstraum und jetzt habe ich das perfekte Produkt und bitte kannst du es bewerben. Und du denkst ja, entweder das Produkt ist sowieso nicht so gut, du möchtest es deswegen nicht bewerben oder du kannst ja eben, wie gesagt, nicht alles machen. Und eben dieses Gefühl manchmal auch, dass man ausgenutzt wird oder vielleicht eben, weiß man nicht, dass man in irgendwelche, es war auch ganz viele Anfragen so von so Schneeballsystemgeschichten, ja, wo sie wollen, dass du halt, also dieses Absagen, da wäre ich gern so, okay, wieso haben die jetzt meine Nummer? Ich möchte gar nicht, dass die mich anrufen. Und da fließt doch sehr viel Energie rein, da immer zu schauen, ist das was Gescheites? Soll ich das eben machen? Bringt das vielleicht was oder nicht?
Aber ich glaube, Caro, du hast da passt deine Frage ganz gut rein.
Wollte gerade sagen, genau. Aber ich wollte das jetzt nicht wegnehmen.
Aber ist mir jetzt eingefallen.
Ja, genau. Ich möchte nämlich gern wissen, du hast ja wirklich Riesenfirmen am Start, für die du arbeitest und die du auch zeigst und die du auch promotest. Zwei Fragen eigentlich. Erstens, wie kommt man zu so geilen Firmen? Ist irgendwer dabei, der Influencer, die Influencerin werden möchte oder ist? Nicht, aber wir reden trotzdem drüber. Passt es? Ja, gut. Wie kommst du zu den Firmen erstens und zweitens, stehst du immer hinter den Produkten? Ich hoffe, du sagst jetzt ja. Ich glaube, dass nicht jede Influencerin hinter ihren Produkten steht. Also, war jetzt ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, du hast verstanden.
Ja, ich verstehe das. Passt. Ja. Also zur ersten Frage, die Firmen sind eigentlich fast immer auf mich zugekommen. Das ist natürlich auch ein Glück. In meiner Sparte bin ich halt mehr oder weniger allein. Also Deutschland gibt es natürlich einige auch größere, aber sonst macht das halt fast niemand so in diesem Social-Media-Kontext.
Was machst du zum Beispiel? Dyson, glaube ich, hast du?
Genau, Dyson, Ikea habe ich gemacht.
Da hast du ja eine eigene Ecke in Wien, ne?
Gehabt, ja. Ja, ist leider nicht mehr da, war nur so ein Pop-up, ja. Das war ganz toll. Das war wirklich toll, ja. Eben mit deinem Foto, das war…
Aha, schön. Ja. Ah, cool.
War ganz groß da.
Ja.
Ja, und ich stehe immer zu 100% oder zu 200% hinter den Produkten, für die ich Werbung mache. Aber da denke ich mir auch immer, das ist natürlich mein Vorteil. Ich habe halt nicht nur dieses Business. Ich bin noch nicht finanziell so abhängig davon, wie jetzt vielleicht wer anderer, der nur das hat. Also ich habe das Organizing und das ist ungefähr 50-50 bei mir, das, wo ich verdiene. Und ich kann es mir einfach leisten, dass ich da absage. Ja? Aber ich sehe schon, bei manchen, da merkt man auch so richtig, die melken dann noch so am Schluss. Die merken schon, sie sind am absteigenden Ast und dann machen sie plötzlich alles. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte auch für meine Werbepartner quasi, ich sage auch immer, bei mir gibt es nicht jeden Tag eine Werbung. Also es ist eine, und schon gar nicht einmal der Staubsauger, einmal der andere, nur weil die nicht mehr zahlen. Also ich sage immer, wenn Dyson nicht mehr mit mir arbeiten will, ist mein Pech, weil ich liebe Dyson. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann am nächsten Tag mit einem anderen Staubsauger das mache, also nicht werbetechnisch auf keinen Fall. Und ja, das ist auch das, glaube ich, was die großen Firmen so schätzen, dass es bei mir halt nicht so ein Werbekanal ist, sondern ein Mehrwertkanal, Tipps und Tricks. Und dann fließt halt natürlich auch eine Produktempfehlung manchmal ein.
Wie groß ist eigentlich die Influencer-Community in Österreich? Wie viele Influencer gibt es, die was wirklich so wie du über 100.000 Follower haben auf Instagram?
Ja, ich habe immer geglaubt, es sind relativ wenig, aber mir werden immer noch welche vorgeschlagen, immer wieder durch den Algorithmus, die dann auch so 200.000, da habe ich noch nie von denen gehört. Also okay. Ich glaube, es ist gar nicht so klein.
Okay,
ja.
Okay.
Gibt es da so Community-Treffen? Nicht.
Also mir kommt es auch immer vor, als wäre ich da ein bisschen ausgenommen, weil ich ja nicht die klassische Influencerin bin, sondern ja eben eigentlich das Organizing-Business habe. Also ich glaube schon, dass so diese Original, die von Anfang an da waren, die treffen sich immer wieder, aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen außen vor und auch vielleicht zu alt.
Wo bist du im Moment am besten sichtbar? Ich glaube, das hast du ja schon verraten, gell?
Auf Instagram auf jeden Fall. Wobei eben fürs Organizing-Business, muss man sagen, finden uns eigentlich die meisten Kunden über Google. Das ist halt super, dass immer mehr auch über unseren Beruf in den Medien ist, also jetzt gar nicht mehr so viel mit mir, was ich auch immer toll finde, weil es ist ja auch viel Arbeit, dann immer diese Fernsehdrehs und so weiter. Und ich freue mich immer, wenn ich dann eine Kollegin sehe, die das gemacht hat und denke mir, ah, super, weil wenn sie jetzt googeln, dann finden sie ja auch mich. Und ich habe die Arbeit nicht gehabt. Also die Kundinnen tatsächlich eher Google, Weil ich glaube, so die Instagram-Community sind eher auch die, die die Tipps auch selber gerne umsetzen. Und da gibt es dann manche, die dann sagen, okay, jetzt folge ich dir schon jahrelang. Ich habe ganz viel selbst umgesetzt, aber da stehe ich jetzt an. Bitte komm einmal und hilf mir. Aber die anderen sind eher Google sogar wirklich, also, und über die Website.
Okay, cool. Hast du ein Sichtbarkeitsvorbild?
Ja, auf jeden Fall die Marie Kondo.
Aha.
Ja, also die hat ja schon auch mir auch den Push gegeben eigentlich, dass ich mich das getraut habe, weil wie ich begonnen habe und gesagt habe, was ich machen will, die Freunde und Familie haben das zwar toll gefunden, wie ordentlich es bei mir ist, aber so wie du sagst, wer soll sich das leisten oder wer, ich habe ganz oft gehört, wer braucht das überhaupt, ja, weil Ordnung machen ist ja auch in den Köpfen oft, das kann man eh selber. Aber ich sage immer, du kannst doch selber trainieren, du kannst doch selber putzen, aber deswegen haben trotzdem viele Leute da eine Hilfe, Training, Trainer.
Du hast mir mal einen Preis genannt, was eine Familie bei dir ausgegeben hat. Kannst du den hier teilen? Ist ja die Familie nicht da, ne? Wir wissen ja nicht, wer.
Kann ich teilen. Es war 17.000 Euro.
Fürs Aufräumen bitte, hallo.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, es waren natürlich auch sehr viele Produkte, also wir haben leider nicht so viel verdient. Aber ja,
Produkte heißt
aber
Boxen,
die Familie, muss
Stau.
Man auch dazu sagen, hatte zwei Häuser, zwei riesige Häuser, über 300 Quadratmeter jeweils. Insofern ist die Relation dann wahrscheinlich auch, ja.
Ja,
also ich schätze mal, jeder da herinnen hat ein bisschen ein anderes Verständnis von Ordnung. Jetzt würde ich gern von dir wissen, was ist eigentlich deine Definition? Was ist für dich ordentlich und wann fängt es bei dir an, dass wirklich, wo du denkst, oh Gott, das geht absolut nimmer?
Also für mich persönlich zu Hause, ich bin ja relativ natürlich übertrieben ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Also bei mir fängt das schon an, wenn es in der Schublade was schief liegt, dass ich es für mich unordentlich finde. Aber für das, dass ich woanders sage, dass es unordentlich ist, ist eigentlich für mich immer der Indikator, wenn man nichts mehr findet. Also ich sage immer zu meinen Kundinnen oder auch auf Instagram, das Wichtigste ist doch bitte, dass alles seinen Platz hat und dass ich weiß, wo es ist. Weil, also mich macht das persönlich
jetzt fix. Müssen voll viele lachen, ich ja.
Fix und fertig, wenn ich was suchen muss, dann drehe ich durch. Also das ist für mich das Schlimmste und das ist, glaube ich, auch das, was dann die Kundinnen so toll finden, dass es halt im Alltag so erleichternd ist, weil man einfach weiß, wo die Sachen sind.
Ich glaube es nicht, das ist eine Persönlichkeitssache. Ich kann das einfach nicht Ordnung halten.
Ja, aber dann ist es dir auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, wenn es einem wichtig ist, dann kann es jeder. Aber ich verstehe total, wenn es jemandem nicht wichtig ist und sagen, das ist doch lächerlich. Oder es gibt auch ganz viele, die wollen es zu Hause total ordentlich und im Büro stapeln sich die. Und die wissen aber auch ganz genau, in welchem Stapel, auf welcher Höhe dann ungefähr das Dokument ist. Ist ja alles fein. Also sobald du dich wohlfühlst und das nicht dein Pain ist, dann passt's ja. Und ich glaube, alles, was man will, kann man auch.
Aber du hast
und
recht, wenn es einem, nicht einem so wichtig ist. Genug ist, weil man nimmt sich ja auch Zeit für das, was man sich Zeit
genau.
nehmen möchte, ne?
Genau.
Aber lassen sich Menschen eigentlich in puncto Ordnung, lassen sie die kategorisieren? Gibt es verschiedene Ordnungstypen oder was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ganz wichtig, das ist eigentlich das Fundament, auf dem wir aufbauen, ist dieser Ordnungstypentest. Wir machen immer vorab einen Ordnungstypentest, weil jeder ordnet eben anders. Es gibt die, die gerne die Sachen sichtbar haben, die brauchen dann so offene Regale. Oder dann, also mich würde das zum Beispiel eben verrückt machen, auch, also es ist wirklich ganz perfekt geordnet dann gestellt. Also ich habe es lieber dann hinter verschlossenen Türen oder in der Schublade. Andere macht das nervös, weil dann finden sie das, also dann ist so out of sight, out of mind, dann glauben sie, dass sie es vergessen. Also das ist für uns immer ganz wichtig, der Ordnungstypentest da mal einzuteilen, dann auch zu schauen, mit wem wohnt die Person zusammen, weil man ist ja meistens nicht alleine, man kann ja nicht so walten, wie man das möchte. Das heißt, da muss man dann auch leider sich ein bisschen selber runterschrauben. Also ich kann jetzt auch leider in meinem Vorzimmer nicht alles hinter den Kastentüren verschwinden lassen, weil das würde mir keiner machen in der Familie. Die würden dann nicht den Kasten aufmachen, Kleiderhaken raus, aufhängen, wieder zurück.
Wieso
dann
soll man, wenn man alles einfach fallen lassen
eben,
kann, oder?
Dann würden sie es fix fallen lassen und deswegen gibt es einfach einen Haken und das schaffen sie dann meistens. Also da muss man sich dann auch selber ein bisschen leider auf den geringsten Nenner einigen, aber das ist ganz wichtig und das ist auch, glaube ich, das, warum so viele scheitern, wenn sie aufräumen, weil wahrscheinlich jeder in dem Raum hat schon mal irgendwas aufgeräumt und nachher jetzt wieder ausgeschaut. Das ist hauptsächlich auch wirklich, weil das System einfach nicht passt. Ja, das ist zu kompliziert. Es wird uns ja alles vorgegeben. Schöner Wohnen-Magazin, Instagram, alles ist clean, alles ist schön, alles ist eben irgendwo. Aber wenn du der Typ dazu nicht bist und du würdest dann nicht...
Ja, und vielleicht auch, wenn du den Raum dazu nicht hast,
das,
oder? Das ist nochmal das Nächste.
Natürlich.
Oder den Partner oder die Familie, wie auch
genau.
immer.
Genau.
Das ist immer.
Genau. Aber
wenn du die Familie mal, dazu nicht hast, die das Familie, sauber macht.
Die nicht sauber macht, aber die da mitspielt bei dem Sauberkeitsgedanken.
Genau. Aber wichtig ja. ist halt, dass die Bereiche, die du halt alleine zumindest benutzt, sind eh wahrscheinlich dann wenige, aber dass die dann für dich einfach passen und du da nicht immer wieder nochmal aufräumen musst und nochmal und irgendwie denkst du dann, es liegt an dir und du, aber in Wahrheit ist einfach das System zu kompliziert und falsch.
Ordnung hat ja viel mit Loslassen zu tun. Ich habe jetzt gestern versucht, dass ich meine Kosmetik ein bisschen aufräume und dass ich überlege, was brauche ich eigentlich, was brauche ich wirklich.
Hast du das gemacht wegen heute?
Ja, natürlich.
Ich hab mir
wirklich gedacht, das schaffe ich jetzt. Aber, und dann habe ich auch noch mal meinen Kleiderschrank ein bisschen durchgesehen. Bei mir ist schon so, dass jedes Kleidungsstück wirklich irgendwie an eine Erinnerung geknüpft ist. Und ich habe echt ein Problem, wenn ich da total schöne Erinnerung mit dem Kleidungsstück in Verbindung bringe, dass ich das weggib. Was würdest du mir da raten? Also ich habe viele solche Kleidungsstücke.
Nur solche.
Unsere Kundinnen meistens auch. Also gerade Kleidung ist ja wirklich das Schwierigste, weil am emotionalsten behaftet. Ja. Also wir raten da immer, also wir sagen dann immer, die Erinnerung ist ja nicht weg, nur weil das Kleidungsstück weg ist. Das ist ja das Gute, ja. Also du weißt es ja in den meisten Fällen von den richtig wichtigen Kleidungsstücken, wo die Mega-Erinnerungen, sagen wir jetzt mal Hochzeitskleid, gibt es ja sogar Fotos. Also warum dann das tatsächliche Kleidungsstück aufbewahren? Und wenn, ich verstehe das total, ich habe auch zum Beispiel mein Brautkleid noch, ja, dann eine Box halt, aber dann muss man nicht, wenn eh schon der Platz knapp ist, dann muss man nicht den Kasten, den man halt täglich benutzt, damit noch vollstopfen. Also dann sagen wir, okay,
deswegen
eine
meinst
Box.
In der Garage.
Genau. Eine Box, auch zum Beispiel Kinderkleidung. Ich habe eine Box mit Babygewand, aber niemand, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Kind, wenn es auszieht in die 40 Quadratmeter Wohnung, gern 8 Kisten Babygewand mitnimmt. Aber sie freuen sich halt, wenn dann 2, 3 sind. Ja, und das sind dann wirklich die Speziellen und die Tollen, ja. Also wirklich da sagen, die Erinnerung wird nicht gelöscht dadurch, ja.
Was wirklich ein sehr spezielles Thema auch ist, also 3 Kinder, wie gesagt, man bekommt am Muttertag was, man bekommt zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und ich bin eine Person, ich habe alles aufgehoben. Und ich schaffe es nicht, dass ich da was weggebe, weil ich mir denke, da hat sich das Kind so bemüht und das ist ja so süß und meine Schwester.
Und da waren es 4 und da waren es so süß,
ja,
und so klein.
Genau. Und da hat sie nicht richtig schreiben können, keine Ahnung. Ganz süß. Meine Schwester hat mir dann einen guten Tipp gegeben. Sie hat einfach gesagt, ja, dann fotografier's halt.
Genau.
Okay, ist es.
Machen wir auch. Also okay. Wir machen auch ein Fotobuch daraus zum Beispiel. Also ich sammle die ganzen Zeichnungen. Viele landen dann gleich in der eckigen, großen, schwarzen Aufbewahrung, Mistkübel. Aber die schönsten heben wir auch wirklich physisch auf. Also wir haben so einen Hängeordner und das pro Jahr sind dann halt auch 2, 3 drinnen. Und die anderen, die fotografiere ich ab und dann sind die in einem Buch. Was ich auch mache, ist, dass ich sie selbst mit dem der Zeichnung oder gerade auch, wenn es natürlich Basteleien sind, die dreidimensional sind, dann noch eher. Also sie damit, dann sieht man auch, wie sehr die Freude, wie groß die Freude war, was sie angehabt hat an dem Tag, ja, wie die Haare damals waren. Also es ist so eine tolle Erinnerung, anstatt jetzt irgend so ein Papier, 20 Jahre später habe ich ein Foto, wo sie ganz stolz dieses Papier in der Hand hält, ja. Und das Tolle ist an diesem Buch, sie hatte das dann und die hat das dann 3 Monate überall hin mitgeschleppt und dann jedem gezeigt und schau, das sind alle Zeichnungen vom letzten Jahr. So haben es wirklich alle gesehen. So sieht das ja niemand jemals wieder. Ist in der Garage, im Keller. Und wie gesagt, denkt selber nach, ihr würdet es doch auch nicht von den Eltern, die geben euch plötzlich so 30 Kisten mit Basteleien von euch.
Das hat meine Mama gemacht.
Eben, also das ist doch belastend und das belastet einen ja selber dann wieder, weil dann hat man ja überhaupt das schlechte Gewissen, ja. Das kann ich jetzt fix nicht weggeben, weil es hat jetzt meine Mutter schon 30 Jahre für mich aufbewahrt, ja. Und so geht das immer weiter und das schlechte Gewissen ist immer so unser Feind beim Aussortieren natürlich, also die Emotionen, Erinnerungen und dann das schlechte Gewissen, das ist immer schlecht, aber das Kind hat nichts davon und ich finde es immer wichtig, in dem Moment das zu ehren und toll und wir lassen auch dann die Muttertagsgeschenke stehen eine Zeit und dann werden sie durch neue ersetzt und wenn man auch früh genug schon anfängt mit den Kindern das zu machen, sie ist dann auch so, na, also das ist ja jetzt wirklich nicht so toll, also sie hält jetzt auch nicht an jedem Futsal fest, ja. Also da auch schon trainieren, anfangen.
Da habe ich leider negative Erfahrungen gemacht. Ich habe ausgemistet, während das Kind nicht da war. Ich habe gedacht, schnell weg damit. Und dann macht die abends den Mistkübel auf und war total
immer was draufgeben,
traurig.
Immer was draufgeben gleich.
Mama, warum hast du das weggeschmissen? Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Sorry.
Nein, also am Tag, der Müllab, wenn die Müllabfuhr kommt, entweder machen oder gleich was draufgeben.
Ja.
Oder im Zweifel, was wir auch machen, eben ich sammle das im Büro mal in einer Box. Wenn einfach keiner danach fragt, dann ist es nicht mehr wichtig und dann kann es dann weg.
Aha. Das ist so mit den Kleidungsstücken, wo man ja auch sagt, wenn sie mal zwei Jahre im Schrank hängen, dann kann man es auch weggeben, oder?
Genau, also 2 Jahre auf jeden Fall. Wir sagen sogar manchmal 1 Jahr. Wir sind ganz streng. Bei Corona haben wir es ein bisschen erweitert, aber jetzt, ja. Also eigentlich ist es wirklich fast so, außer jetzt bei so Festtagskleidern. Aber wenn du jetzt eine Jeans ein ganzes Jahr nicht angehabt hast, dann
Kriegst du
kein
schlechtes Gewissen wegen Nachhaltigkeit und so, das einfach wegzuhauen?
Na, ich finde, in der Weghauen tun wir es ja sowieso nicht. Wir schauen ja sowieso, dass man spenden kann oder verkaufen noch. Also wir haben auch ganz viele Kundinnen, die dann auch noch ganz viel Geld draus machen. Und bevor das jetzt in dem Kasten versauert oder man noch einen neuen Kasten anschafft. Und eben auf lange Sicht gesehen ist es ja viel nachhaltiger, weil wenn man dann sieht, was man hat, kauft man gar nicht mehr so viel. Und man kauft doch viel, also ich sage auch immer, der Kasten ist jetzt, das ist mein Maximum. Also ich kaufe jetzt auch nichts Neues. Ich habe jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer ein neues Kastel, da hätte ich Platz. Wenn ich da anfange, jetzt Kleidung hinzugeben, das ziehe ich erstens wahrscheinlich nie an, weil es im Wohnzimmer ist. Und dann, wo ist das Ende? Ja? Und wenn man sich so ein natürliches Ende macht, eine Box oder einen Kasten, und ich überlege dann wirklich so, ich stehe dann mit der Jeans und denke mir, eigentlich habe ich gar keinen Platz für die Jeans. Dann müsste ich ja eigentlich wieder eine weggeben. Will ich das? Nein.
Und dann kaufst du lieber nicht.
Dann kaufe ich es nicht, genau. Also das ist wirklich so, wenn ich nicht weiß, wo ich den Platz dafür habe, wie oft ich das wirklich brauche, auch bei Küchengeräten. Ich war früher totaler Fanat und habe das geliebt, das kleinste Super-Gadget zu kaufen. Aber jetzt denke ich mir immer, wie oft nutzt man es dann? Dann finde ich in der Lade deswegen nichts, nur weil ich einen Avocado-Slicer drinnen habe. Also es ist, ja, man muss sich das irgendwie so überlegen. Eigentlich, Besitz belastet ja eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind. Also es ist... Wir müssen ständig schauen, wohin damit, muss man es pflegen, muss man es reparieren, muss man vielleicht was Neues kaufen, damit es irgendwo reinpasst. Also einfach vorher schon gescheit überlegen und dann ist es auch eigentlich viel nachhaltiger.
Jetzt sind seitdem, du hast es vorhin gesagt, Stichwort Nachhaltigkeit und Minimalismus ist ein Trend, wo ich immer gern sage, der ist eigentlich in sämtlichen Lebensbereichen und Arbeitswelt in Unternehmen gekommen, um länger zu bleiben und hoffentlich für immer zu bleiben. Was wird das jetzt mit deinem Berufsbild machen?
Ja, ich hoffe, dass das bleibt. Ja. Und ich glaube, es gibt noch so viele Sachen zum Aussortieren, das geht sich bis zu meiner Pension jetzt auf jeden Fall aus. Aber ja, und minimalistisch leben ist ja, also für mich zum Beispiel heißt das jetzt nicht, man darf nur 99 Dinge besitzen, sondern für mich heißt das, nur das zu besitzen, was man gern hat oder was nützlich ist und dass man eben weiß, wo es ist. Und
jetzt frage ich nochmal anders, ist dir da schon was aufgefallen? Kaufen wir schon weniger?
Ja, nein, nicht, oder? Leider nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben bei uns im Haus, wir haben, glaube ich, 30 Wohnungen im Haus, da haben wir so, ich nenne es immer Bermuda-Dreieck, weil früher war das so, da hast du was hingelegt, was du nicht mehr brauchst und dann hat es irgendwer im Haus genommen und es war wirklich so, dass du dich umdreht und es war gefühlt weg. Und jetzt, wenn wir Sachen rauslegen, dann sind die oft Tage da und niemand nimmt es und ich sage dann immer zu meinem Mann, bin ich da schuld, weil ich immer sage, überleg vorher, bevor du was in deine Wohnung lässt. Also man merkt schon, selbst wenn die Sachen kostenlos sind,
die haben
nehmen die Leute
Coach
gar
im
nicht.
Haus, was glaubst du?
Ja, die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht. Na, also mir kommt schon vor, dass manches ein bisschen besser überlegt wird. Auch so, ich sage auch immer, so gut ist eben, nur weil es kostenlos ist und ich brauche jetzt nicht die 20. Stofftasche, nur weil es das Goodie-Bag ist und dann nehme ich das nicht. Es wird schon ein bisschen mehr überlegt, aber es ist durch dieses Fast Fashion und günstig und schnell und bestellen ist es schon noch eher das Problem. Ich merke das auch bei den Ordnungsboxen. Ganz viele schreiben mir dann so, ich habe jetzt die Ordnungsbox bestellt, die ich bei dir gesehen habe, aber die passt ja gar nicht. Sage ich, naja, man muss halt ausmessen vorher und vor allem vorher aussortieren. Das ist ja immer das. Aussortieren, ausmessen und dann, oder wenn wir bei Kundinnen sind, die haben dann schon ein ganzes Lager mit Ordnungsboxen. Nur die haben alle nicht gepasst. Und das ist halt diese Schnelle. Man kann es halt schnell bestellen. Es kostet nicht viel und das ist schon noch ein großes Problem. Und das wird leider noch ein bisschen dauern, glaube ich.
Gefühl und haben wie schaut es aus mit dem Berufsbild Influencer? Was sagst du dazu? Das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, weil Kinder wollen irgendwie alle Influencer werden. Die Emma nicht, gell? Emma, du nicht. Wo ist denn? Du nicht, gell?
Danke.
Ja, also ich bin nicht ganz sicher. Jetzt kommen ja diese KI-Influencer auf. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Es gibt ja jetzt tatsächlich schon KI-gesteuerte, die schauen aus wie echte Menschen. Man erkennt überhaupt nicht, die haben dann schon 500.000 Follower. Es geht halt noch eher ein bisschen in die hübsche, nackte Frau-Richtung. Aber dasselbe Model könnte ja in Wahrheit dann ja auch einen Staubsauger bewerben, denke ich mir immer. Also da bin ich gespannt. Ja, die gibt's schon. Also das ist wirklich total erschreckend, was da schon möglich ist. Ich habe die angeschaut und mir gedacht, das ist eine normale, hübsche Frau, die sich halt regelt im Bikini. Aber die gibt es gar nicht echt. Also die ist nur von der KI hergestellt. Da bin ich gespannt, wie weit das geht. Und ja, ich glaube, wenn die ganzen Jugendlichen wüssten, wie viel Arbeit das tatsächlich ist, um davon wirklich leben zu können und wie viel Druck das auch ist. Also ich denke mir auch immer, meine Kinder, glaube ich, werden das gar nicht werden wollen, weil sie sehen, dass es viel Arbeit ist, dass es eben nicht nur, man stellt sich das immer so vor, die kriegen dann die Urlaube und die kriegen die Produkte und dann zeige ich es nur in die Kamera, aber es ist ja so viel mehr, bis es mal dazu kommt, dass du überhaupt das Produkt bekommst mit Verhandlungen, Vertrag, pipapo.
Aber ich meine, auf den ersten Blick sieht es attraktiv aus.
Natürlich.
So ein Mann kommt von der Schule und du liegst reckelnd auf dem Boden mit einem Konfetti im Haar und kriegst gerade Fotos gemacht, oder?
Das stimmt.
Also eigentlich
das
voll
stimmt,
attraktiv.
Das hatten wir, gell?
Ja. Wollen wir jetzt aber mehr wissen. Was war das jetzt?
Da, wir haben für einen Dyson haben wir geshootet und wir haben halt so Konfetti, wo man sieht, wie der Dyson diese Schneise saugt und dann haben wir sie am Boden gelegt und haben dieses Konfetti in ihre Haare, weil du hast damals 60.000 Follower, glaube ich, gefeiert.
50.000, glaube ich sogar.
Genau, und dann kam der Sohnemann mit der Schultasche und die Mama liegt halt da am Boden mit dem Konfetti im Haar. Ich gesagt, was muss der jetzt denken von deinem Job?
Ja, ich glaube, das findet er sogar abstoßend, also vom Gedanken her, als jetzt in ein Büro zu gehen und hinter dem Computer zu sitzen, sich da zum Kasperl zu machen. Na, also ich finde es ein super Beruf, weil man sich eben alles selbst einteilen kann, aber es ist wirklich für das davon leben so hart und ich bin so froh, dass ich eben eine Ausbildung habe als Wirtschaftspädagogin, dass ich ein zweites Standbein habe, weil mich macht das echt schon fertig, dieser Vergleich, diese Kennzahlen eben, dass du immer performen musst, dass du immer eigentlich, damit du eben in der Sichtbarkeit bleibst, man hat immer das Gefühl, wenn ich jetzt eine Woche nichts poste, dann überholen mich alle anderen, was in meinem Bereich auch noch einfacher ist, weil es, wie gesagt, gar nicht so viele Ordnungscoaches
aber
gibt.
Aber es ist ein immenser Druck, oder?
Es ist ein immenser Druck und ich möchte keine 20-jährige Beauty-Influencerin sein, die erstens mal immer perfekt ausschauen muss, vielleicht nichts anders kann, weil es nicht einmal eine Schule abgeschlossen hat und es einfach Millionen Beauty-Influencer gibt. Und wahrscheinlich die ersten KIs, die dann kommen, sind auch wahrscheinlich Beauty und nicht Ordnung. Also
ja, problematisch vor allem. Aber jetzt, du hast jetzt was Wichtiges angesprochen, Stichwort Kennzahlen. Woran kann man einen Erfolg einer Influencerin messen?
Ja, also die Firmen wollen natürlich vorab schon einiges wissen. Die wollen nicht nur die Follower, die sieht ja jeder. Die wollen dann auch wissen, die demografischen Merkmale, woher kommen die, welches Geschlecht haben die und so weiter. Das muss halt alles zur Firma passen. Wie alt sind die auch? Und dann wollen sie im Nachgang, wollen sie halt alles wissen. Also das ist, ich sage immer, ich finde es so lustig, dass man Influencer drückt mir ja auch immer noch im Preis und sagt, naja, das ist ja viel zu teuer, aber für eine Kronenzeitung Werbung geben sie immer noch viel aus. Und da kriegst du aber eigentlich keinerlei Info. Man weiß nicht, haben die Leute überhaupt die Seite aufgeschlagen, wer hat das angeschaut und so weiter. Man weiß natürlich, wer sind die Leser von der Zeitung ungefähr. Aber wer das jetzt angeschaut hat, nicht bei uns, wissen sie dann wirklich alles. Wir wissen es ganz genau. Es haben so und so viele Leute angeklickt, das wollen sie wissen. Also die Story-Views zum Beispiel, die Link-Klicks in der Story, die Real-Views, genau.
Die können dann genau nachvollziehen, wie viele Menschen aufgrund von deiner Werbung das Produkt gekauft haben, oder?
Das auch teilweise, weil man dann ja auch so einen Tracking-Link kriegt. Und je nachdem, wie gut der trackt. Man weiß natürlich nicht, wenn der dazwischen was anderes macht oder dann im Geschäft das kauft. Das ist ja auch das Nächste, was ich dann immer diskutiere mit den Firmen, die sagen, ja, das haben nur so und so viele gekauft, sage ich, aber wie viele kaufen sie in einem Monat, weil ich es gesagt habe, wie viele haben es im Geschäft gekauft, das kannst du ja alles nicht tracken, ja.
Na gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns.
War super, super spannend.
Es war total cool. Hast
Danke
du noch irgendwas,
euch.
Was du der Nachwelt mitgeben möchtest in Form eines Podcasts?
Also alle, die irgendwie mit Ordnung Probleme haben, bitte fangt einfach klein an, nehmt den Bereich, der euch am meisten stört im Alltag und macht den in 5 Minuten einfach ordentlich.
Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Noch einen tosenden Applaus für die Desiree Schweiger.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.